Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die künstliche Intelligenz wird unser Leben grundsätzlich verändern. Alle Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, kennen die Chancen, aber auch die Risiken beim Einsatz der KI. Ein hochkomplexes Thema, das alle Menschen betrifft oder betreffen wird. Die KI wird den weiteren Prozess der Zivilisation prägen. Wir wollen jetzt über ein ernstes Risiko sprechen, über die Möglichkeit nämlich, dass KI die Geschichte verfälscht, unser Verständnis von historischen Situationen und Entwicklungen, zum Beispiel beim Thema Holocaust. Da hat sich nun die UNESCO zu Wort gemeldet und gewarnt, Zitat, wenn wir zulassen, dass die schrecklichen Fakten des Holocaust durch den unverantwortlichen Einsatz von KI verwässert, verzerrt oder verfälscht werden, riskieren wir die explosive Verbreitung von Antisemitismus und das allmähliche Verschwinden unseres Verständnisses über die Ursachen und Folgen dieser Gräueltaten. Das hat die UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay gesagt. Wie ist diese Gefahr nun einzuschätzen? Das möchte ich mir nun erklären lassen von Markus Schreiber. Er ist Mitarbeiter am Projekt Decoding Antisemitism an der Technischen Universität Berlin am Zentrum für Antisemitismusforschung. Er ist jetzt am Telefon. Herr Schreiber, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die UNESCO und der Jüdische Weltkongress warnen vor antisemitischer Hetze und Holocaustleugnung durch künstliche Intelligenz. Besteht die Gefahr bereits ganz aktuell oder droht sie erst in der Zukunft?
Es ist tatsächlich kein neues Thema. Also wenn wir grundsätzlich erstmal von Antisemitismus innerhalb der Online-Kommunikation sprechen, in dem ja dann auch die KI-Tools genutzt werden, um entsprechende antisemitische Vorstellungen zu verbreiten, dann sehen wir schon heute, dass verschiedenste Userinnen bestrebt sind, eben in alle möglichen Bereiche, sei es soziale Medien, sei es irgendwelche klassischen Kommentarspalten, ihren Antisemitismus beizutragen. Das heißt, wir treffen bereits auf einen Nährboden, der sich ausbreitet, der jetzt beschleunigt wird durch KI, da es eben sehr, sehr einfach ist, mittlerweile für auch Nicht-Fachleute solche Tools zu gebrauchen, um zum Beispiel antisemitische Bilder zu generieren.
Lassen Sie uns mal näher über diesen Nährboden sprechen. Herr Schreiber, wenn wir mal die historische Dimension außer Acht lassen, die Einmaligkeit des Holocaust und auf die Gegenwart schauen, gibt es denn da Daten, Anschauungsmaterial gewissermaßen von KI-generierten antisemitischen Stereotypen im Zusammenhang zum Beispiel mit der Eskalation im Gaza?
Absolut. Also das ist tatsächlich das ausschlaggebende Moment derzeit, also die ausschlaggebende Situation. Wir haben gerade in den Wochen danach eine massenweise Verbreitung, vor allem an verzehrenden Bildern, also Bilder, die vor allem Kinder, die in irgendwelchen schrecklichen Situationen sich befinden, die verstümmelt sind etc. darstellen, vorfinden können, die eben dann diesen Konflikt sehr einseitig verzehren. Ich will damit nicht sagen, dass natürlich nicht auch dort Personen zu Schaden kommen, aber wir haben massenhaft Bilder eben, die Situation zum Negativ von Israel darstellt, was noch dazu führt, es ist relativ egal in diesem Zusammenhang, ob sie diese Bilder dann als Deepfakes erkennen können, das heißt als maschinell AI hergestellte Bilder oder eben als authentische Bilder. In beiden Fällen haben sie einen Zweifel dran. Und das ist auch das, was diese antisemitischen Userinnen eben, worauf sie zielen, sie wollen den Glauben an Bildlichkeit, an Authentizität dieser Bilder zunichte machen und damit, diskreditieren sie eben auch das tatsächliche Leid.
Sie arbeiten in diesem internationalen Forschungsprojekt daran, antisemitische Hassposts zu identifizieren. Was macht denn diese Identifizierung so schwierig? Warum sind diese Posts nicht auf den ersten Blick sichtbar oder zu erkennen?
Also zum einen versuchen natürlich Userinnen einer gewissen sozialen Stigmatisierung zu entgehen. Das heißt, sie können nicht offenkundig antisemitisch sich äußern in den meisten Fällen und sie wollen einer automatischen Erkennung entgehen. Sie müssen sich eine AI so vorstellen, dass diese meistens gefüttert wird mit verschiedenen Keywords, Juden, Israel, töten und das eben dann genutzt wird, dann wird dann durch die Kommentarspalten durchgerattert, finde ich sowas. Dessen sind sich diese Userinnen auch bewusst und dementsprechend greifen sie auf Umwegskommunikation zurück. Also wenn ich Ihnen sowas sage wie, was wir gefunden haben, auch George Soros, also jüdischer Banker, hat mal wieder eine Dusche verdient, der österreichische Künstler hatte recht, dann kann man recht schnell erkennen, dass das Anspielungen sind, die wir recht eindeutig und schnell eben als antisemitisch infizieren. Aber eine KI eben nicht.
Also der österreichische Künstler in Anführungsstrichen, Adolf Hitler, ja. Wer arbeitet denn jetzt an Ihrem Projekt da mit? Sind das in erster Linie Linguisten und Programmierer bzw. Datenanalysten?
Das sind verschiedene Disziplinen, die wir zusammengetrommelt haben. Drei Teams aus drei Ländern, das heißt auch länderübergreifend Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Das heißt Vergleich zwischen den Sprachräumen feststellen, welche Antisemitiker wir haben dort. Und es sind Philosophen, Politikwissenschaftler, Linguisten und auch noch dann vor allem Mathematiker, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen.
Sie sind, Herr Schreiber, Experte für Multimodalität. Was ist denn das?
Dieser schöne Ausdruck beschreibt einfach nur den Zusammenschluss aus Sprache und Bild und Ton. Das heißt, dass wir natürlich jedes einzelne Medium für sich sehr komplex ist. Wenn wir es zusammentun, ist es nochmal unglaublich komplexer und das analysiere ich. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich Ihnen zum Beispiel das Bild einer Kuh gebe, dann erkennen Sie das recht einfach als Kuh. Aber wenn Sie das sprachlich irgendwie kontextualisieren, das heißt in ein Kinderbuch packen oder in ein Kochbuch, ist es eine ganz andere Bedeutung, die einen dasselbe Bild hat. Da kommt dann Sprache und Bild zusammen und es schafft sozusagen eine ganz neue Bedeutung für sich. Mhm.
Viele soziale Plattformen, die nutzen ja natürlich schon Filter, um Fake News oder auch rassistische Posts zu entfernen oder auch Pornografie. Warum ist das bei Antisemitismus so schwierig?
Aus zweierlei Gründen. Eben einmal diese Umwegskommunikation, die ich bereits genannt habe. Damit ist es immer ein Katz-und-Maus-Spiel, weil sich die jeweiligen Userinnen natürlich neue Formen ausdenken, die dann erst wieder erkannt werden müssen und dann die Plattform das wieder in ihre Tools einfüttern müssen, um das zu überprüfen. Und zum Zweiten auch die schiere Menge, die dann doch vonstatten geht, gegenüber einer recht relativ begrenzten Menge an Content-Moderatoren gegenüberstehen. Als auch, man muss sagen, solche Plattformen profitieren natürlich von solchen Hassnachrichten, da diese hohes Engagement, das heißt Austausch, schafft. Je hasserfüllter eine Botschaft ist, desto häufiger wird sie eben rezipiert, verbreitet und das schafft dann eben Gewinn letztlich auch für die jeweiligen Plattformen.
Sie versuchen nun auch, Herr Schreiber, wiederum ja KI einzusetzen, um gegen dieses Problem, über das wir sprechen, vorzugehen. Sie entwickeln mit künstlicher Intelligenz einen Filter, um antisemitische Texte zu erkennen. Wie können Sie denn einen solchen Filter bauen? Wie können Sie ihn konfigurieren oder programmieren? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Auf dieselbe Art wie alle anderen Filter letztlich auch. Das heißt, zum einen ein Kategoriesystem. Und ich habe bereits von der Komplexität von Antisemitismus gesprochen. Mhm. Das heißt, wir haben um die 150 Kategorien eruiert, dann qualitativ 150.000 Kommentare damit analysiert, das heißt aus dem Online-Bereich, und diese werden dann in die KI hineingefüttert. Das heißt, wir haben damit ein Tool, was deutlich feiner als bisherige Tools versucht, Antisemitismus zu identifizieren, runtergebrochen. Sie haben ein Tool, was 10 Kategorien hat, das andere hat 150, da finden Sie mit dem von 150 deutlich mehr und feiner gliedrige Äußerungen.
Die UNESCO und der Jüdische Weltverband, die fordern ethische Grundsätze für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen, Herr Schreiber, ist das nicht schon ein bisschen zu spät, solche ethischen Grundsätze zu formulieren und auch einzufordern?
Nur weil was zu spät ist, heißt es nicht, dass es wichtig und richtig ist. Also ich glaube, wir sind einfach tatsächlich uns noch gar nicht bewusst, was die technischen Möglichkeiten alle bieten. Also es ist richtig und wichtig, dass wir diese ethischen Grundfragen formulieren. Wir sind einfach gerade an einem Punkt, in dem wir in den Kinderschuhen mit AI-Technologien bewegen und als Kind die Welt entdecken, aber eben noch nicht stark genug reflektieren.
Strategien gegen Holocaustleugnung durch künstliche Intelligenz. Markus Schreiber war das, Linguist und Mitarbeiter am Projekt Decoding Antisemitism an der Technischen Universität Berlin am Zentrum für Antisemitismusforschung. Herr Schreiber, danke schön für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.